Betrüger Partys in Mar-a-Lago, scharfe Angriffe auf parteiinterne Kritiker, stures Festhalten an der großen Lüge. Was es braucht, um Donald Trumps Unterstützung im Vorwahlkampf zu erhalten und was es bringt. Unser Thema heute. Hey guys, welcome to America Übersetzt. Ein Blick über den Teich von zwei Amerikanerinnen. I'm Wendy Brown.
And I'm Jennifer Bourguignon.
Hello everyone, heute ist Dienstag, die 10. Mai und wir sind jetzt zurück an einer wunderschönen, sonnigen Frühlingstag. Ich freue mich immer, das Wetter ist so unglaublich schön. Wendy, ich glaube, wenn Leute kommen zu Besuch, die denken, dass Norddeutschland sieht immer so schön aus. Aber die Hamburger anfangen zu meckern, dass es ein bisschen zu sonnig, ein bisschen zu trocken ist. Und das, ich muss mich immer totlachen, weil also wir sind nie glücklich hier im Norden. Entweder oder, ne? Aber heute, Wetter ist nicht unser Thema. Heute, unser Thema ist ein bisschen Follow-up von letzte Woche. Es gab zwei große Themen letzte Woche. Ein war der Anfang der Vorwahlkampf in den USA, bevor der Zwischenwahl, the midterm election in November. Ganz kurz bevor unsere Folge rausgekommen ist, kam da Info raus, spätabend, dass ein Leak ist passiert in die oberste Gerichtshof in den USA, in Supreme Court. Ich habe gehört, dass auf Deutsch sagt man auch Leak. Das ist, wenn Informationen rauskommt, da nicht rauskommen sollen. Eine Urteil aus der Supreme Court, da noch nicht fertig war, noch nicht bereit für das Publikum, ist rausgekommen, dass 5 Richter in der Supreme Court haben entschieden, dass der Recht zu Abtreibung soll nicht für alle da sein. Es soll zurückgehen an die Bundesländer, für jeder zu entscheiden. Das hat eine Erdbeben ausgelöst in die Staaten und das hat Proteste ausgelöst, viel Diskussion, nicht nur über wie es weitergeht, aber wie so ein Leak passieren könnte. Also, und das ist ein großes Thema. Wir würden mehr darüber reden in der kommenden Folge. Und deswegen fangen wir diese Woche an mit der Primary oder der Vorwahlkampf und Trumps Rolle in diese Primaries und was er macht, wie er Kandidaten unterstützt und was machen andere Republikaner gegen Trumps Macht. So, das wäre unser Thema diese Woche. Wie gesagt, nächste Woche reden wir mehr über der Leak in der Supreme Court, in der Oberste Gerichtshof. Und wir freuen uns auf eure Fragen, falls ihr Fragen habt, in der kommenden Woche, bevor wir nächste Woche darüber reden. Also, wir sagen oftmals, wir lassen Trump raus von der Geschichte. Er kommt immer da rein. Es gibt immer einen Grund, darüber zu reden. Und wir sagen oftmals, hey, nee, komm, wir machen das nicht nochmal. Also das wird eine Trump-Free-Folge. Aber in dieser Folge kommt er front and center sozusagen. Ich glaube, Trump ist ein Mann, der braucht kein Introduction, keine Vorstellung, oder?
Genau. Was interessant war, in diese letzten ein paar Wochen, die Glühbirne in meinem Kopf, das angegangen ist und wo ich sagte, wow, ich verstehe jetzt, was er macht, weil das hat er von Anfang an gemacht. So seine politische Darstellung ist genau, was er gemacht hat, als er Geschäftsmann war. Ich finde, dass wenn man seinen Laufbahn, Lebenslauf schnell durchschaut, dann sieht man dieses Muster, das immer wieder vorkommt. Erstmals zurück zu Trumps geschäftliche Geschichte. Dieser erfolgreiche Geschäftsmann, Master of the Deal, Verhandler. Und es war egal, dass er Konkurs gemeldet hat oder dass er rechtliche Niederlagen hatte. Er hat diese Sache nie akzeptiert und er ist einfach so weitergegangen, als ob er immer noch so der erfolgreiche Mann war. Seine Image, so seine öffentliche Darstellung, ist für ihn und war immer für ihn äußerst wichtig. Alles andere war vollkommen egal. Und er war sehr vorsichtig mit Fotos zum Beispiel, immer mit wichtigen Leuten zu gesehen werden. Und das hat so dieses Image immer aufpoliert, hat das Buch geschrieben, das ihm als dieser erfolgreiche Geschäftsmann geschildert hat. Und wenn man gegen ihn geklagt hat oder etwas gegen ihn gesagt hat, dann kam er volle Kanonen zurück. Entweder mit einer rechtlichen Klage oder mit viel mehr Schmutz, das er zurückschicken konnte. Und Hauptsache, jeder kennt ihn als stark, einflussreich und erfolgreich. Und das dann am Ende seiner Geschäftszeit hat er ausgenutzt als Branding. Er nutzt diese Marke Trump, um dann noch mehr Geld zu verdienen. Und am Ende hat er nicht selber Hotels gebaut. Er hat einfach nur seinen Namen auf Sachen gemacht. Also steigen wir über zu Trumps politischer Geschichte. Man sieht dann schon Parallelen. Er hat die republikanische Nominierung bekommen, weil er eine Außenseiter war, weil er kein Politiker war. Und das war während einer Zeit, als die Republikaner ziemlich außer Klang mit ihren Wählern waren. Und besonders über dieses Thema Einwanderung. Und Trump hat das gesehen. Das war während dieser Zeit, dass viele Republikaner haben versucht, Einwanderungsgesetze durch den Kongress zu bringen. Die wollten das ähnlich regulieren. Aber die Wähler hatten noch Angst und wollten das nicht. Und Trump hat das gesehen und hat diese Ängste über illegale Einwanderung mit Ängste über ISIS und International Security zusammengebracht. Und das haben die Leute dann gesagt, oh, endlich jemand, und der ist keine Politiker, wir vertrauen die Politiker nicht, und endlich ein Geschäftsmann. Und das ist, wer wir haben wollen. Er hat die Präsidentschaft gewonnen, obwohl er die meist unbeliebte Kandidat war. Und er war eher moderat. Er hat irgendwie dieses Gewinn durchgezogen. Seit dann haben die Republikaner gesagt, wir sind die Partei gegen Einwanderung. Das bleibt bis heute. Vorher war das nicht so. Aber die meisten von seiner Politik war so traditionell republikanisch. Steuerreform, Erleichterung von Regulation und dieser sehr wichtige Teil war, in die Justizsystem mehr konservative Richter einzustellen. Aber wenn du guckst, was hat er geschafft? Ja, jetzt sehen wir, Trump ist der Held, der ist der Erfolgreiche, der ist der König jetzt der republikanischen Partei. Aber dann, wenn du guckst und du sagst, okay, Moment, siegt ohne eine Mehrheit von der Volksabstimmung, unbeliebt für seine gesamte Präsidentschaft, hat das Repräsentantenhaus verloren, hat sein zweite Präsidentschaftswahl verloren. Eine von den wenigsten, die zweite Term verliert, hat die Senat verloren. Zweimal Amtsenthebungsversuche. Das ist keine spektakuläre, erfolgreiche Politiker. Das ist ein Loser. Aber er hat nie die Niederlagen akzeptiert. Er ist einfach immer so weitergegangen, als ob nichts passierte. Und wenn er so immer auftritt als erfolgreicher Politiker, offenbar die Republikaner haben ihn nie abgestoßen oder die haben nie gesagt, du bist doch ein Loser.
Weil die alle fürchten, dass Trump dann zurückschlagen würde mit noch mehr Lügen, dass die nie dann zurückmachen können in die Öffentlichkeit.
Und jetzt will jeder genau wie Trump sein. Das ist, wo wir jetzt uns finden. Wir sind in diesen Midterms. Und obwohl er ein Loser war, alle wollen wie Trump sein.
Ja, ironisch, weil er hat auch in der Wahlkampf in 2016 gesagt, er hat gesagt, we're going to do so much winning, we're going to get tired of winning. Also wir würden so oft so viel gewinnen, dass wir würden müde davon sein. Und dann, wie du gesagt hast, das war nicht der Fall. Aber Wendy, man muss sagen, auch wenn das so ist, er hat immer noch viel Einfluss und viel Macht. Er ist immer noch die, muss man sagen, mächtigste Mitglied der Partei.
Wie schafft er das?
Wie schafft er das? Das ist eine gute Frage. Und deswegen aber auch, wenn man redet über wie unbeliebt er war, stimmt, aber ich frage mich auch, wie schafft er das dann? Wer sind die Leute, die wählen immer noch für ihn? Warum ist es so wichtig, dass Kandidaten jetzt besonders in der Vorwahlkampf seine Unterstützung bekommen. Und jetzt kämpfen die dafür, wie seine früher Leben. Er war, wie alle wissen, ein Reality-TV-Star. Er hat eine Sendung im Fernsehen, das ganz erfolgreich war. Das heißt The Apprentice. Vielleicht manche kennen das. Ich glaube, es gibt eine deutsche Version. Weiß nicht, wie das heißt. Aber wo es gibt einen erfolgreichen Businessmann und er hat dann, weiß ich nicht, 10 Leute, die wollen für ihn arbeiten, die kriegen immer irgendwelche Herausforderungen und die, die das am besten machen, dann gehen weiter, bis es gibt nur eins. Und diese Person gewinnt der Chance, vor diese erfolgreiche Businessman zu arbeiten am Ende. Also und Trump saß da vor die Leute, die haben präsentiert, was sie gemacht haben, alles, was sie geschafft haben, wie erfolgreich oder unerfolgreich die waren. Und dann kam Trump für der Loser mit seinem Signature Line, you're fired. Also du bist entlassen. Zeigt auch diese Macht. Alle wollten sein Lob kriegen. Alle wollten für ihn arbeiten. Und das ist ein bisschen, was passiert, Wendy, jetzt in Mar-a-Lago in Palm Beach, Florida, wo Trump hat ein Zimmer in Mar-a-Lago, war früher der Bridal Suite. Das ist, war der Zimmer, wo die Newlywed, die neue Brautpaar hat dann übernachtet. Und das ist jetzt sein Büro und Headquarters geworden. Und es ist eingerichtet wie in the Oval Office. Und Trump, im Gegenteil von wirklich jeder andere ehemalige Präsident, normalerweise, wenn man verliert oder man der Amtszeit vorbei ist, dann geht dieser ehemalige Präsident in eine andere Richtung. Vielleicht macht eine Stiftung. Oder also George W. Bush ist dann auf sein Ranch gegangen in Texas, hat angefangen zu malen. Die haben dann andere Hobbys, andere Interesse. Aber Trump, nein.
Am wichtigsten, die halten den Mund zu. Mindestens für 100 Tagen. Die sagen nichts über den neuen Präsident. Gar nichts.
Und er glaubt nicht, dass er verloren hat. Er glaubt, dass er immer noch Präsident ist. Also er benimmt sich so, als ob er immer noch Präsident ist.
Genau, und er involviert sich immer noch in der Wahl für auch der nächste, für 2024. Niemand weiß, ob er ein Kandidat wird, aber niemand traut sich, selber so aussehen als ein republikanischer Kandidat vor der Präsidentwahl, bevor Trump entscheidet offiziell. Aber er dasselbe macht. And in the meantime, in der Zwischenzeit, Trump hat in die letzten Monate viele verschiedene Leute getroffen in Mar-a-Lago. Manche hat er eingeladen, manche haben extra eine so Abend, ein Event oder ein Abendessen in Mar-a-Lago gebucht und hat viel dann Geld dafür ausgegeben, so dass die Nähe an Trump kommen könnte.
Viele benutzen auch Fernsehen. Du kannst auch eine Werbung besonders für Trump machen und dann strahlst du das nur in Palm Beach aus. Auf Fox News natürlich.
Weil alle versuchen, besonders in der Primary, in der Vorwahl, seine Unterstützung zu bekommen, weil die sehen das als Gold. Und wie wir letzte Woche diskutiert haben, J.D. Vance ist ein republikanischer Kandidat in Ohio. Er ist der Promi-Kandidat, weil er hat ein Buch geschrieben, Hillbilly Elegy, das haben wir schon diskutiert. Aber manche haben das auch gelesen. Obwohl er war ein Longshot, ein Underdog, jemand, der am Anfang haben niemand gedacht, dass er eine Chance hat, hat er Unterstützung von Peter Thiel bekommen, also finanziell und dann auch der Unterstützung von Trump. Vance hat mehrmals gesagt, an 2016, dass Trump war Rassist, dass er war ein Krebs in die amerikanische Bevölkerung und plötzlich über die Jahre hat er ist zurückgekommen, hat gesagt, dass er hat das Licht gesehen. Er hat sich entschuldigt. Trump hat das akzeptiert und ihm unterstützt. Und jetzt haben wir gesehen, letzte Woche hat J.D. Vance tatsächlich der Vorwahlkampf gegen 3 andere republikanische Kandidaten gewonnen.
Ja, und das zeigt, dass Trump immer noch viel Macht hat. Interessanterweise, viele Republikaner waren entsetzt, dass Trump diese Entschuldigung und diese Änderung von J.D. Vance akzeptiert hat. Viele andere sagen, nee, das ist eigentlich das beste Beispiel für Trump, dass er diese Non-Believers, diese Leute, die gegen ihn waren, irgendwie auf die andere Seite bringen kann. Und das finde ich er ganz toll, weil dann er muss noch besser sein. Es ist auch interessant zu sehen, aber das ist ein Branding-Ding für Trump. Seine Unterstützung, seine Billigung von anderen Kandidaten ist eine Barometer für seine Macht. Was er selber sagt in seinen Rallies, er sagte in 2020, 120 von 122 die Kandidaten, die ich unterstützt habe, haben gewonnen. Das zeigt alles. Was man sagen muss aber, ist, dass er normalerweise nur Kandidaten unterstützt, wo es ein klarer Gewinn sein wird. Fast alle sind entweder schon ins Amt, die müssen nur wiedergewählt sein, die sind fast immer ein sure thing, oder die sind Leute, die in sehr sicheren Bezirken sind, wo die gar keine Gegenkandidat haben. Insofern dann natürlich die gewinnen. Und so die meisten von seinen unterstützten Kandidaten, die werden gewinnen. J.D. Vance war ein bisschen unsicher, aber.
Aber man muss auch sagen, dass Trump unterstützt Kandidaten nicht nur seine Macht zu zeigen und seinen Einfluss und sein Brand zu verbessern, aber es ist auch strategisch. Also wenn wir überlegen, dass Trump in 2024 nochmal kandidieren wollen, wenn wir auch wissen, dass jeder Kandidat, der hat seine Unterstützung bekommen, musste sagen, dass Trump war tatsächlich der Sieger in 2020 und dass es gab überwältigen Wahlbetrug, man nennt das the big lie, und die mussten dann sagen, dass der big lie der Wahrheit ist, so dass die Unterstützung von Trump bekommt. Und wenn wir sehen, wer Trump unterstützt, die sind nicht nur typische Kandidaten, zum Beispiel Gouverneur oder Senators oder Abgeordnete im Haus. Die sind auch State Secretaries, die sind auch Attorney Generals in Bundesländer Primaries. Was ist sehr, sehr, sehr selten, weil normalerweise würde jemand auf Trumps Ebene nicht sich involvieren in so eine kleine und wirklich unwichtig, würde man das so sehen, mindestens für sich selbst, Wahlkampf. Aber wie wir gesehen haben in Georgia, Trump hat in 2020 echt große Druck gemacht an Brad Raffensperger, der war der Georgia State Secretary, diese 11.000 Votes zu finden, wie er gesagt hat. Und jetzt sieht er die Macht, dass die Leute in dieser Stelle haben, besonders in der Fall von einer Wahl. Er ist wirklich sehr fokussiert auf, wie eine Wahl funktioniert, wer auch zählt der Wahlzettel zum Beispiel und wer zertifiziert das Ergebnis. Er hat neulich, Wendy, hast du das gehört, zu Breitbart News gesagt, es gibt ein Zitat, dass die Wahlzettelzähler sind wichtiger als der Kandidat. Und so könnte man das auch hier in diesem Fall sagen.
Weißt du, wo das kommt? Das kam von einer sehr berühmten Cartoon, aus 1870 gab diese politische Familienmacht in New York, die Tammanys, und der, so wie Trump, der große Chef davon war Boss Tweed. Das gab es ein Cartoon, wo er lehnte auf eine Wahlurne und sagte, was wirst du dagegen tun, solange ich die Stimmen zähle? So ist es genau das Gleiche. Mhm. Er spielt das einfach wieder. Und das war eine sehr ähnliche Situation wie heute. Die Tammanys haben die ganze politische Macht in New York ausgeübt, genau wie Trump das macht.
Ja, es ist echt unglaublich. Er macht das in plain sight. Ne? Also er gibt seine Unterstützung für Kandidaten, wo es ist ganz klar, dass sie könnten ihm in der Fall von noch einer Situation wie 2020 helfen. Und vielleicht nächstes Mal, wenn jemand anders da in dieser Stelle ist, nicht Brad Raffensperger, der hat ein bisschen mehr Integrität und sagt nein, jemand anders könnte potenziell diese 11.000 Wahlzettel finden.
Und es ist nicht nur in Georgia. Er macht es überall, besonders in die Swing States, wo er guckt genau darauf, wo brauche ich meine Leute in die wichtigsten Positionen zu haben, sodass die irgendwie die Wahl beeinflussen könnten. Und auch dazu mit dieser Big Lie, Und alle sagen immer wieder, ja, der Wahl war gestohlen und sowas. Er hat diese Misstrauen in das ganze Wahlsystem so verbreitet, unterhalb die Republikaner, dass nächstes Mal, wenn er sagt oder jemand anders sagt, gibt es Wahlmanipulationen, die werden das alle glauben.
So, das heißt, es ist nicht nur strategisch, seine Unterstützung von Kandidaten dann bringt fast wie eine Armee von seinen chosen people in die Stelle, die wichtig sind für das Wahlergebnis. Aber inzwischen, er verdient auch Geld damit. Also er hat schon 1,3 Millionen Dollar bekommen für verschiedene Veranstaltungen, das Kandidaten haben dann in Mar-a-Lago gemacht. Und das geht dann in seine Koffer für seine, wer weiß, nächste Wahl. Also er hat auch in die letzten paar Monate, er hat mehr als 20 Millionen Dollar in Contributions, in Geld, das kommt von Leuten, die wollen ihm unterstützen. Aber also diese Endorsement, das er gibt, seine Unterstützung für Leute, die sehen mindestens jetzt nicht so viel davon. Heißt, dass sie dürfen die Brand benutzen, ne? Die dürfen die Trump-Name benutzen und dürfen das als ein Seal of Approval. Aber ein paar haben, ich habe gehört, nur 5.000 Dollar bekommen.
Hast du gehört, dass er hat so seine Billigung an J.D. Vance in Ohio gegeben, aber als er in diese letzte Woche vor der Wahl bei einem Rally mit ihm dann erschienen ist und er wollte ihm dann vorstellen, sagte, ja, J.P., ja, J.D. Mandel. Und Mandel war der Gegner. Er konnte gar nicht J.D. Vances Name erinnern.
Egal, Trump war auf die Bühne mit ihm und das hat ihm über die Grenze gebracht. Er ist jetzt der republikanische Kandidat. Ja, aber Wendy, was interessiert mich jetzt wirklich ist, also Trump hat so viel Einfluss in diesen Vorwahlkampf. Seine Unterstützung bedeutet für viele Kandidaten, dass es bedeutet ein Sieg, dass es ganz klar und deutlich wird. Aber was interessiert mich ist zu wissen, ob diese Unterstützung wird auch so hilfreich sein in der Zwischenwahl, in der actual midterms in November, wenn diese Trump-Unterstützkandidat ist dann der Kandidat gegen eine demokratische Gegner? Und wird das ein Vorteil oder ein Nachteil sein? Also wir sehen schon, dass es nicht nur Trump, der Einfluss hat. Oder dass es gibt ein paar Republikaner, die versuchen, ein bisschen von diesem Einfluss zurückzunehmen. Ein von dem ist ein Republikaner von Maryland, der heißt Larry Hogan. Larry Hogan ist der Gouverneur für das Zweite, ist zweimal gewählt in Maryland, was ziemlich selten ist für einen Republikaner. Maryland liegt nördlich von Washington, D.C., ist eine ziemlich progressive Stadt. Und er ist ein Mitglied von der Republikanischen Gouverneur Association. Und als sie haben diskutiert, was sie machen soll mit manchen Republikanern, die waren unter Attacke von Trump. Am Anfang haben die gedacht, okay, wir sollen die einfach lassen die ein bisschen als ein Sacrifice sozusagen. Aber Hogan hat gesagt, nee, die sind unter Attacke nur, weil die Wahrheit sagen. Nur weil die sagen, dass Trump hat nicht gewonnen in 2020. Das glauben wir auch und wir müssen diese Leute unterstützen. Und deswegen hat er zum Beispiel, Brian Kemp ist der republikanischer Gouverneur in Georgia, der unter Attacke ist von Trump, weil er glaubt nicht, dass Trump gewonnen hat in 2020. Und Trump hat seinen Gegner David Perdue unterstützt. Aber mit dieser Unterstützung von Hogan und anderen republikanischen Gouverneur, die haben 5 Millionen investiert in Werbespot, in Fernsehen und im Radio. Und wir sehen jetzt, dass Kemp ist jetzt ziemlich weit nach vorne über Perdue. Und das ist irgendwas, dass wir sehen jetzt in anderen Bundesländern auch, dass diese Association hat gesagt, nee, Trump ist nicht unsere Zukunft und Kandidaten, die auch ähnlich sind wie Trump, sind nicht der Zukunft von die Republikanische Partei. Wir müssen irgendwas tun. Und die haben dann ihr Geld investiert und die unterstützen viel andere, besonders in Swing States, andere republikanische Kandidaten, die in Gefahr sind wegen Attacke von Trump. Und wir würden sehen, ob das so bis jetzt, wie wir wissen, die sagen, dass Trump nicht wirklich gewonnen haben, die sind ziemlich schnell ja, weg, wie wir gesehen haben. Aber Hogan und seine Kollege, anderer Gouverneur, wollen die unterstützen und wollen ein bisschen fighting back, ne? Und mal sehen, ob das wirklich erfolgreich wird. In Georgia scheint das ein Erfolg zu sein, mindestens jetzt in der Vorwahlkampf.
Ja, und es ist nicht nur dann in diese Wahlkampf-Arena. Ich habe das Gefühl, das ist ein bisschen so the emperor without clothes. Das, ich weiß es gar nicht, wie das auf Deutsch heißt, der Emperor ohne Klamotten. Es ist ein bisschen diese Geschichte, ja, dass er tut immer so, als ob er der Wichtige ist, aber alle anderen sitzen da und lachen. Aber die Frage ist, was brauchen wir, sodass die Leute sehen tatsächlich, dass Trump keine Klamotten anhat? So, es gibt immer wieder neue Bücher, die rauskommen. Der neueste ist ein Buch von Mark Esper. Er war die Verteidigungsminister unter Trump und hat unglaubliche Beispiele in Szenen jetzt dargestellt da drin. Er hat selber gesagt, Trump ist eine prinzipienlose Person, die aufgrund ihres Eigeninteresses nicht in der Position des öffentlichen Dienstes sein sollte. Hat auch gesagt, dass einmal hat Trump gesagt, wegen die Drogenkartellen in Mexiko, hat gefragt, können wir nicht einfach Raketen auf dem schießen und dann einfach sagen, dass es jemand anders war. Er sagte auch, dass können Sie nicht alle diese Black Lives Matter Demonstranten einfach in die Beine schießen? Der hat mit wirklich solcher Schwachsinn im Kopf gehabt. Keiner hatte die Mut dazu gehabt, in seiner Regierung zu sagen, was da läuft. Was jetzt noch dazu kommt, ist, wir haben die 6. Januar Ergebnisse. Wir werden bald das im Fernsehen sehen und hören, was dahinter stand. Wir haben mehrere rechtliche Fälle, die gegen Trump noch laufen. Wir haben zwei Leute, DeSantis und Mike Pence, die kandidieren langsam und leise so an der Seite. Die beiden haben Interesse in 24 und die sind nicht in Trumps Stil. Und ich glaube, dass wir werden vielleicht mehr Republikaner sehen, die sagen, wir wollen die Trump-Politik weitermachen, aber nicht dieses Stil von Trump. Michael Cohen hat das auch wirklich interessant formuliert. Er sagte, wenn Sie Ihre Kritik persönlich auf Trump richten können, wird er nervös werden. Und wenn er nervös wird, steigt sein Grad an Dummheit und verwandelt sich dann in völliger Idiote. Anderen sagen, die sollten einfach zu seinem Gesicht sagen, du bist ein Loser. Und wenn Trump so angegriffen sein wird, dann verliert komplett seine Fassung. Er reißt komplett aus und dann sagt Sachen, die eigentlich er nicht verteidigen kann. Und ich glaube, dass am Ende andere Republikaner das völlig peinlich sehen werden. Werden die merken dann, dass Trumps Zeit vorbei ist? Das weiß ich nicht, aber wir haben mehrere Sachen, die in die nächsten 6 Monate passieren können, wo dieses Blick auf Trump drehen konnte, dass er nicht die unglaublich erfolgreiche Politiker ist, sondern eher vielleicht eine Gefahr für die Partei.
Ja, irgendwie, Wendy, er ist wirklich wie Teflon. Ein Buch kommt raus nach der andere, der ihn kritisiert und unterstützt dieses Bild von Trump als jemand, der inkompetent ist, der egoistisch ist, der alles, was wir mehr oder weniger schon wissen. Aber irgendwie, er bleibt komplett beliebt mit seinem Base und verliert wirklich keinen Wähler, mindestens von seinem Base. Independent Voters, so unabhängig Wähler sind, ein bisschen mehr skeptisch und ob die wirklich für ihn wählen oder nicht und seinen Kandidaten, das ist irgendwas, das niemand weiß so ganz genau. Aber irgendwie, ich sehe, egal was kommt, also ein Gerichtsprozess oder ein Buch oder eine neue Revelation. Also
wie reagiert dein Vater, wenn du ihm ein paar von diesen wirklich doofe Szenen ihm erklärst? Sagt ihr dann, dass das alles Fake News und das hat gar nicht passiert? Ich habe versucht, mit meinem Vater diese ganze Bild, Trump als Mafioso-Boss, darzustellen und zu sagen, weißt du, was er jetzt tut, Daddy? Siehst du das nicht? Dass er dann alle seine loyalen Mitläufer in alle diese wichtigen Positionen sein haben wird und dann die nächste Wahl kippen könnten, gibt das dir nicht Angst? Mein Vater hat sofort einfach das Thema gewechselt.
Ja, mein Vater immer zu. Er sagt das immer, dass er findet Trump als Person unmöglich, mag nicht, wie er spricht, was er sagt. Er sagt aber auch immer, dass er hält die Nase zu und wählt für ihn. Also, dass er kann die Person und was er geschafft hat in zwei verschiedene Kompartiment tun und er kann für ihn immer wieder wählen, weil er findet, dass er war ziemlich erfolgreich als Präsident mit alles, was er geschafft hat. Wir haben das mehrmals diskutiert und wir sehen das ganz, ganz, ganz anders.
I mean, hello, du kannst nicht einfach Raketen schießen. Ich verstehe das nicht, dass Menschen ihn nicht als gefährlich sehen würden. Das ist genau, was er gesagt hat in Russland, ja? Wir sollten einfach da bombardieren und dann sagen, dass China das gemacht hat.
Ja, ja, ich finde, dass viele Amerikaner sehen das auch so. Und also als jemand, der in Europa wohnt, dann haben wir eine ganz andere Perspektive, dass manchmal die nicht verstehen kann, weil die wohnen auf einer Insel mitten in und die sind voll sicher und es gibt keine Konsequenzen. Wie wir gesehen haben, als der Krieg in Ukraine hat angefangen und wir haben beide gemerkt, wie unterschiedlich wir sehen das als viel von unserer Familie und Freunde in den USA. Irgendwie mein Vater, ich glaube, es ist auch die Geschichte, dass viel ist die Schuld von den Medien und wie die das präsentieren und dass er wirklich nicht so schlimm ist und dass die hassen ihn und deswegen die versuchen alles, was er geschafft hat, so ignorieren und konzentrieren nur auf die doofe Sachen, die er gesagt hat oder die doofe Sachen, die er getwittert hat und konzentrieren nicht auf, was er wirklich geschafft hat. Zum Beispiel diese Steuerreform. Für viel, wie wir schon wissen, ist es wichtiger, einfach eine große Mittelfinger hochzuhalten und zu zeigen, dass er ist unpolitisch korrekt, dass sie sind fertig mit Korruption und Politiker, die elitär sind und denken, dass sie besser sind und verstehen nicht wirklich ihre Probleme und ihre Sorgen. Und deswegen bleibt diese MAGA-Base so stark und deswegen sind so viele Kandidaten auf der Suche für Trumps Unterstützung. Die Umfrage, die kommen immer zurück, die sagen, dass er kann nicht gewinnen oder dass seine Unterstützer sind nur eine kleine Minderheit. Du, das ist nicht, was wir sehen. Das ist nicht, was wir gesehen haben 2006 sehen. Das ist nicht, was wir sehen überall. Also wie gesagt, deswegen finde ich die Midterms im November wird sehr interessant, weil es ist schwer jetzt zu schätzen, ob sein Einfluss geht außerhalb diese Base, diese Gruppe von Leute und die Republikanische Partei oder ob das nur wirklich, wie viele Umfrage sagen, ist nur begrenzt. Ich habe kein Gefühl dafür und wir werden in die kommende Woche, als die Primaries und die Vorwahlkampf weiterläuft, sehen, wie wichtig Trumps Unterstützung ist und dann erst im November sehen, was das bedeutet für der Groß und Ganz.
Ich glaube, dass im November die Republikaner werden auf jeden Fall das Repräsentantenhaus gewinnen und wahrscheinlich auch der Senat. Die Frage ist, ob die das gewinnen mit Trump-MAGA-Republikaner oder ob wir mehrere, sag mal so, moderate Republikaner nach Washington schicken werden.
Nächste Woche würden wir eine Diskussion über der Leak in the Supreme Court, über der Recht um Abtreibung in den USA diskutieren. Und wenn ihr Fragen haben dazu oder Kommentar, bitte hier damit.
Also dann, das war's für heute. Vielen Dank für das Zuhören. Und wenn du Anregungen, Kommentare, Fragen hast, bitte benutze unsere Facebook-Seite, unsere Twitter-Konto oder schick uns eine Mail. amerikaübersetzt@gmail.com. Wir freuen uns auf deine Ideen. Wenn unser Podcast dir gefällt, bitte eine positive Bewertung schreiben und deine Freunde bitte erzählen. Unsere Musik ist von der talentierten Reha Omayor. Amerika übersetzt ist ein Projekt von Wendy Brown und Jeffrey Bourguignon. Bis nächste Woche.